Ja, vielen Dank für die Anbetungszeit. Danke für das Ausrichten auf den erhöhten Herrn Jesus. Das ist das, was wir an Auffahrt, woran wir an Auffahrt denken, dass Jesus erhöht worden ist, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Und das haben wir jetzt, darum können wir anbeten, darum haben wir das in der Anbetungszeit auch so gesungen. Jetzt muss ich euch aber etwas enttäuschen. Wir haben heute keinen Auffahrtstext, sondern ich habe einen Text ausgewählt, um darüber zu predigen, der liegt zwischen Ostern und Auffahrt. Und der ist allseits bekannt als der Missionsbefehl. Ich möchte das gleich mal lesen. Das haben wir hier. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Dieser Text, wie gesagt, findet statt in der Zeit zwischen Ostern und Auffahrt. Und in dieser Zeit ist uns relativ wenig eigentlich überliefert worden. Relativ wenig Text. Es ist auch Texte ein bisschen durcheinander bringen könnte. Also wo ich angefangen habe, das zu lesen, mich damit zu beschäftigen, bin ich nicht so ganz nachgekommen, wie das war. Im Lukas fasst das sehr kurz zusammen. Lukas hat die Begegnung nach Ostern mit den Jüngern ohne Thomas, dann mit den Jüngern mit Thomas. Und dann fängt Jesus an zu reden und dann sagt er und bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und dann ist die Himmelfahrt. So als ob das alles so an einem Tag gewesen wäre. Und Johannes berichtet, dass die Jünger in Galiläa waren und Matthäus hier auch. Das hat damit zu tun, dass Lukas eben so eine Kurzfassung gibt. Also Jesus hat nicht direkt nach der Begegnung mit Thomas gesagt, bleibt in Jerusalem und dann sind die Jünger ab nach Galiläa, sondern dieses bleibt in Jerusalem hat Jesus zu ihnen gesagt, kurz vor der Himmelfahrt. Und das haben sie dann auch getan. Sie sind dort geblieben und haben gewartet bis auf Pfingsten, bis der Heilige Geist, der Vertreter von Jesus, gekommen ist. Also das muss man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn ihr das mal selber durchlest und da ins Zweifeln drüber geratet, wie das zusammenhängt. Lukas fasst das alles, die verschiedenen Gespräche fasst das alles sehr kurz zusammen. Trotzdem ist das die Zeit zwischen Ostern und Auffahrt ist eine sehr interessante Zeit. Es gab aber auch relativ wenig Begegnung mit Jesus eigentlich. Ja, nachdem Jesus den Jüngern erschienen ist ohne Thomas und dann Thomas war dabei eine Woche später. Das nächste, was wir lesen, ist die Begegnung am See Genezareth, als Petrus fischen gegangen ist. Das steht im Johannesevangelium und Johannes sagt dort ausdrücklich, das ist das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschienen ist. Also es ist noch lustig, wie das Johannes zählt. Er zählt wahrscheinlich die Begegnung ohne Thomas und die Begegnung mit Thomas. Was Johannes nicht mitzählt, ist die Begegnung von Jesus mit Maria und die Begegnung von Jesus mit den Emmaus-Jüngern. Wahrscheinlich meint Johannes einfach diese größere innere Jüngerzirkel, wo er den zum dritten Mal erschienen ist. Das heißt aber auch, dass es relativ wenig Begegnung gab. Es ist nicht so, dass als Jesus dann auferstanden ist, war er irgendwie zweimal am Tag erschienen. Also so nach dem Motto, jetzt ist Jesus ja auferstanden, jetzt ist er wieder da, jetzt machen wir weiter, wie als ob nichts gewesen wäre. Jetzt machen wir am Vormittag, 4 Stunden erscheint Jesus und wir machen 4 Stunden Lehre über das Alte Testament und am Nachmittag erscheint Jesus wieder und wir machen 4 Stunden Lehre über Anwendung, also Ethik im Leben und am Abend erscheint Jesus wieder und wir machen noch eine Worship-Zeit und das jeden Tag. Also die Vorstellung dürfen wir uns nicht machen. Jesus ist sehr, relativ selten doch erschienen. Er hat in den Begegnungen Lehre weitergegeben. Er hat in diesen Begegnungen den Jüngern erzählt, wie das Alte Testament zu verstehen ist, relativ ausführlich, aber ich denke auch nicht vollständig umfassend, weil dafür ist ausdrücklich der Heilige Geist nachgekommen, dass er uns in alle Wahrheit leitet und dass er auch die Jünger in alle Wahrheit leitet. Diese Zeit zwischen Ostern und Auffahrt, für die Jünger war das eine Entwöhnungszeit. Ihr müsst euch vorstellen, die waren vorher wirklich gewöhnt, dass Jesus die ganze Zeit bei ihnen war, körperlich bei ihnen war, wirklich praktisch 24 Stunden am Tag. Außer er hat sie mal hier und dorthin geschickt, Aufträge zu erledigen oder dieses zu machen. Aber Jesus war ständig greifbar und das ist er jetzt nicht mehr. Und darum kommt auch Petrus auf die Idee und sagt, oh, im See Genezareth, so, ja, was soll ich jetzt machen? Oder der ganze Lebensinhalt, irgendwie fehlt das plötzlich. Zweimal ist ihm Jesus erschienen da mit den Jüngern in Jerusalem, dann sind sie nach Galiläa gegangen und jetzt ist er da am See Genezareth. Was soll ich jetzt machen? Ja, gut, gehen wir doch fischen, wer kommt mit? Und dann gehen sie fischen und dann begegnet ihnen Jesus wieder. Aber wir müssen uns das vorstellen, diese Zeit, also die Jünger waren wirklich in einer Entwöhnungsphase drin. Jede einzelne Begegnung mit Jesus, von denen es nicht so viel gab, das war sehr, sehr wertvoll dafür. Aber eben, vielleicht war das so ein knappes Dutzend von Begegnungen oder weniger sogar. Die Jünger mussten lernen, in dieser Zeit die körperliche Gegenwart von Jesus loszulassen, sich auf seine Lehre zu konzentrieren. Und weil diese Zeit da war, weil sie sich entwöhnen konnten bis Auffahrt, darum haben sie dann an Auffahrt auch Freude gehabt, sonst wären sie ja enttäuscht gewesen, Jesus ist jetzt endgültig weg. Aber sie haben Freude gehabt, weil sie gesehen haben, wie es weitergeht, dass Jesus beim Vater ist. Und sie sind nachher noch weiter ermutigt worden durch Pfingsten, als der Heilige Geist gekommen ist. Und das konnten sie dann erst richtig schätzen, dass Jesus jetzt im Geist bei ihnen war. Aber diese Entwöhnung von der körperlichen Gegenwart war durchaus wichtig, sonst hätte es nachher bei Himmelfahrt oder Pfingsten eine Riesenkrise gegeben. Aber eben, solch eine Entwöhnungsphase hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Und eine von diesen ganz kleinen Schattenseiten lesen wir hier. Das hat mich gestochen, ich finde das ganz interessant. Hier heißt es, allerdings hatten einige noch Zweifel. Ja, ist das nicht interessant, was da steht? Ein interessanter Satz, eine interessante Nebenbemerkung. Ihr müsst jetzt einmal nicht in die Hoffnung für alle schauen, die hier verteilt ist, die führen das noch ein bisschen aus. Das ist jetzt neue Genfer Übersetzung. Einige hatten noch Zweifel. Was meint ihr, woran hatten sie gezweifelt? Also Zweifel ist so generell, aber was ist damit gemeint? Woran hatten sie Zweifel? Woran zweifelten sie wohl? Dass sie alleine weiterleben können? Okay. Was meint ihr sonst? Woran hätten sie zweifeln können? Dass es wirklich Jesus ist? Sie haben da irgendeine Gestalt gesehen? Die einen haben sich sofort niedergeworfen, die anderen haben gesagt, ja, aber vielleicht ist das irgendein Wanderer oder so und der denkt jetzt, was werfen die sich vor mir nieder? Vielleicht, ja. Sonst, was könnten sonst so für Zweifel da sein? Also vielleicht auch Zweifel, ist Jesus jetzt irgendwie wirklich auferstanden? Was bedeutet das eigentlich? Also ich meine, das ist ja nicht gerade die normale Lebenserfahrung, ja, dass da jemand kommt und sagt, ich bin der Heiland und der Sohn Gottes und dann stirbt er grauenvoll und drei Tage später sagt er, ich bin wieder auferstanden. Wir haben das im Predigerkreis ein bisschen diskutiert und Stefan hat dann auch gesagt, ja, also eben, die Jünger ist doch vollkommen verständlich, wenn die sich gefragt haben, du, haben wir jetzt gestern wirklich Jesus auferstanden gesehen? Ich glaube, ich habe geträumt, aber du hast ihn auch gesehen, oder? Also so komisch, das kann doch nicht sein. Also die sind wirklich, es kann auch sein, dass sie diese Zweifel gehabt haben. Und wir müssen uns das vor Auge halten, es gab relativ wenig Begegnung. Wenn sie Jesus jeden Tag gesehen hätten, dann hätten sie hier nicht so gezweifelt. Wo sind sie hier überhaupt? Sie sind auf dem Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Das ist, wenn man den griechischen Text anschaut, von den Wörtern her könnte man das auch ein bisschen so auslegen, dass es heißt, sie waren an dem Berg, Sie waren an dem Ort, an dem Berg, wo Jesus sie berufen hatte oder wohin Jesus sie berufen hatte oder wo Jesus sie berufen hatte. Also eine Möglichkeit wäre, dass nicht Jesus ihnen gesagt hat, kommt jetzt zu dem Berg und trefft uns, wir treffen uns dort, sondern dass Jesus, dass sie in Galiläa waren und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir machen so einen Nostalgieausflug. Wir gehen an den Ort, wo Jesus uns als seine Jünger berufen hat. Und wo sie dann so einen Nostalgieausflug dorthin gegangen sind, gesagt, erinnerst du dich noch, hier hat Jesus uns als seine Jünger eingesetzt, war das nicht wunderbar? Und dann sehen sie eine Gestalt auf sie zukommen und die einen sagen sofort, das ist Jesus. Und die anderen sagen, nein, warum soll jetzt Jesus dann hier sein? Also das würde auch erklären, warum die einen gezweifelt haben, dass das Jesus ist. Weil wenn Jesus sie dorthin bestellt hätte, hätten sie ja nicht zweifeln müssen, dass er es war. Also wäre die Erwartung größer gewesen. Ist eine Möglichkeit, das zu erklären. Ich finde es noch schön, von der Idee her, das war der Ort der ersten Aussendung, wo sie gesagt haben, ihr seid meine Jünger, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und an diesem Ort kommt jetzt der zweite Auftrag, der weitaus umfangreichere Auftrag, dass Jesus sagt, geht in alle Welt und macht Menschen zu meinen Jüngern. Das ist, also für mich ist das, ich finde das sehr, sehr passend, dass das so zusammensteht und ich habe den Eindruck, dass Matthäus das auch bewusst mit diesen Worten geschrieben hat. Aber eben, einige hatten da so noch ihre Zweifel. Warum hat Matthäus das überhaupt aufgeschrieben? Warum hat Matthäus das aufgeschrieben? Also ich meine, er hätte ja auch aufschreiben können. Es war ein wunderschönes Wetter, blauer Himmel. Oder die Jünger sind dorthin gegangen und es war ziemlich viel Betrieb auf den Straßen. Oder hätte ja irgendwas schreiben können oder das weglassen. Warum hat er geschrieben, warum hat er das ausgerechnet aufgeschrieben? Dürft wieder einfach reinrufen, was ihr denkt, was ihr meint. Und versteht ihr, Entschuldigung. Ja. Das ist ein Punkt, genau, das könnte gut sein. Ja. Und seht ihr, wenn ich sage, ruf doch was, es gibt ja keine richtigen und falschen Antworten. Und wenn jemand was sagt, dann denken vielleicht, dann hilft das den anderen weiterzudenken. Und ich finde das ganz toll, wenn man so zusammen ein bisschen Ideen austauschen kann. Vielleicht hat Matthäus selber war einer von denen, der gezweifelt hat und hat das irgendwie verarbeiten müssen, das aufschreiben müssen. Ja, andere Ideen, warum hat Matthäus das aufgeschrieben? Dass wir selber auch mal Zweifel haben dürfen. Ja, wir als seine Jünger, und es gab noch andere, die gezweifelt haben. Ja? Er war ehrlich beim Aufschreiben, nicht weil das gibt einem auch so das Gefühl von der Wahrheit, dass da einer ganz ehrlich berichtet, dass das wirklich passiert ist und nicht irgendwelche großen, tollen Legenden geschrieben hätten. Also in eine Legende, in so eine Heldenlegende hätte ich das nicht reingeschrieben, dass Leute gezweifelt hätten. Aber das ist ehrlich, das macht es sehr, sehr glaubwürdig, den Text. Ja, denke ich, das ist auch ein Punkt. Warum hat Matthäus das gewusst? Dass einige gezweifelt haben. Also Peter hat vermutet, vielleicht hat er schon, war er einer davon. Das ist aus Eigensicht geschrieben. Vielleicht hat er beobachtet, wo er sich niedergeworfen hat, dass links und rechts die Leute stehen geblieben sind. Als wir uns unterhalten haben darüber, hat Werner gemeint, ja vielleicht ist das die allgemeine Stimmung gewesen. Die Jünger sind von Jerusalem nach Galiläa zusammen gewandert, das ist eine längere Zeit, und waren unterwegs. Und dort werden sie miteinander geredet haben. Ich meine, man läuft nicht stumm miteinander über Dutzende von Kilometern. Und diese ganze Stimmung, es kann schon sein, dass Matthäus das aufgenommen hat, dass einige wirklich noch ihre Zweifel hatten. Was findet hier eigentlich statt? In was für eine Geschichte bin ich da reingeraten? Alles so komisch und unerwartet. Übrigens, wenn ich erwähne, Werner und Stefan, was sie dazu beigetragen haben, ich finde das ganz toll, wenn man miteinander über einen Bibeltext reden kann. Das ist so spannend, was da für Ideen reinkommen und wie man austauschen kann und wie sich das weiterentwickelt. Und wer von euch noch nicht in einem Hauskreis ist, wo man das machen kann, möchte euch ermutigen, sucht so etwas. Ich finde das so spannend, zusammen über Bibeltexte zu reden und sich solche Gedanken zu machen. Ja, Das kann eben sein, dass sie auf der Wanderung diese grundsätzlichen Zweifel geäußert haben. Was soll das Ganze hier? Und das gehört dazu, zu dieser Entwöhnungszeit. Das ist einfach diese Entwöhnungszeit, die die Jünger hatten, da gehören diese Zweifel dazu. Wenn wir über Zweifel reden, dann muss ich sagen, es gibt verschiedene Arten von Zweifel. Es gibt mal solche Zweifel, die einige von uns vielleicht miterlebt haben, wenn sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die Zweifel, ob der Glaube der Eltern überhaupt so stimmt. Muss ich das weiterführen, wenn ich erwachsen bin? Ich habe da so meine Zweifel, ob ich meinen Eltern da alles glauben soll. Und das sind ganz, ganz wichtige und gute Zweifel. Und dann fangen Menschen an zu graben, tiefer nach der Wahrheit zu suchen und können dann zu einem persönlichen Glauben durchbrechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist der Zweifel der Motor da, um tiefer in die Wahrheit einzudringen. Dann gibt es andere Arten von Zweifel. Dann gibt es den Zweifel als Ausrede. Das ist dann so die Entschuldigung für ein selbstbestimmtes Reden, ein selbstbestimmtes Leben. Dass man sagt, ja, mit Gott habe ich ja so meine Zweifel. Ich gehe mal jeden Sonntag in die Kirche, aber sonst so viel mehr Konsequenzen zu ziehen, naja, ich habe da halt eben so meine Zweifel. Ich möchte mein Leben nicht nur nach Gott ausrichten, sondern auch nach den Sachen, die mir Lustgewinn versprechen und die mir überhaupt viel mehr Spaß machen und so weiter, mir Vorteile bringen. Dieses komische Argument, ich habe so meine Zweifel, man kann das alles ja nicht richtig beweisen. Ja, natürlich kann man das nicht richtig beweisen. Darum heißt es ja, dass wir einen Glauben haben und nicht, dass wir ein Wissen haben. Ja? Aber trotzdem kann man doch die Fakten, die Indizien, alles, was man hat, kann man gegeneinander abwägen. Und dann kann man zum Schluss kommen und sagen, das eine ist viel wahrscheinlicher als das andere. Also für mich ist das so. Für mich ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er seinen Sohn geschickt hat, der für uns gestorben ist, weil er uns so wahnsinnig liebt, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Das ist für mich so überwältigend, die Hinweise darauf und die Fakten, die dahin sprechen. Das ist für mich, das ist nicht bewiesen in dem Sinn, nicht 100%, aber das ist für mich so überwältigender, starker Hinweis, dass ich sage, doch, das glaube ich. Das heißt nicht, dass ich das alles zweifelsfrei bewiesen ist. Nein, das geht nicht. Aber das ist meine tiefe Überzeugung. Darum mache ich auch keine halben Sachen oder hoffe zumindest nicht. Also man kann sehr wohl Hinweise, Entscheidungen abwägen, Hinweise und Fakten abwägen und die Entscheidung fällen, ohne dass etwas dann zweifelsfrei bewiesen ist. Wenn ich mich dahinter aber verstecke und sage, es ist etwas nicht zweifelsfrei bewiesen und ich verstecke mich dahinter einfach als Ausrede, dass ich keine Konsequenzen ziehen muss, dass ich nicht in der Nachfolge leben muss und so weiter, dann ist das, was die Bibel sagt, was einige Bibelstellen gibt, die dagegen sprechen und sagen, Leute, das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen. Wenn ich nur eine halbe Nachfolge mache, weil ich meine Zweifel habe, weil ich nur ein halber Christ bin, weil ich denke, das ist vielleicht nur zu 50% wahr, der Zweifel als willkommene Entschuldigung, das ist nicht das, nach dem wir streben sollten. Und dann gibt es eine weitere Art von Zweifel. Und das ist, denke ich, der Zweifel, den wir alle hier und da kennen. Das ist, wenn wir in kleinere oder größeren Glaubenskrisen sind. Wenn wir Zweifel haben, liebt uns Gott überhaupt? Hört Gott meine Gebete? Schaut mich Gott überhaupt an? Ist Gott überhaupt noch da? Oder wenn es ganz extrem kommt, war Gott überhaupt jemals da? Das sind Zweifel, und solche Zweifel gehören jetzt auch zu den Jüngern in diese Entwöhnungszeit. Das sind Zeiten, in denen sich Gott wenig zeigt, in denen sich Gott wenig erfahrbar macht, so wie die Jünger hier zwischen Ostern und Auffahrt das erlebt haben. Und diese Zweifel, ob diese Zweifel konstruktiv sind, uns weiterbringen im Glauben, oder ob die destruktiv sind und uns vom Glauben wegbringen, das entscheiden eigentlich wir. Aber Jesus macht alles, was geht, damit diese Zweifel uns näher zu ihm führen und nicht von ihm wegführen. Schauen wir mal an, wie hat Jesus hier auf die Zweifler reagiert? Allerdings hatten einige noch Zweifel. Und dann hat Jesus dann gesagt, okay Leute, jetzt stellt euch mal auf. Die, die Zweifel haben, hier links, die, die keine Zweifel haben, rechts, ihr links haut ab und ihr rechts, ihr dürft jetzt zu mir kommen. Hat Jesus das gemacht? Nein. Jesus trat auf sie zu. Das ist das, was Jesus mit Zweiflern macht. Er trat auf sie zu. Das hat er auch bei Thomas gemacht. Er ist gekommen und hat explizit Thomas angesprochen und hat gesagt, du hast deine Zweifel, okay. Und jetzt schauen wir uns das mal zusammen an. Und hier auch, Jesus trat auf sie zu und sagte, und das hat Werner erwähnt, hat gesagt, ihm kommt das so vor, als ist dieser erste Satz, also wir sind immer schnell beim Missionsbefehl. Werner hat gesagt, ihm kommt das so vor, als sei dieser erste Satz mal ganz speziell an die Zweifler adressiert und gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wenn ihr Zweifel habt, wer bin ich überhaupt, bin ich so eine Art Geist, den man so halb anfassen kann und halb nicht oder so. Nein, klarstellen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Also Jesus geht auf die Zweifler zu und er kommt näher, er nähert sich ihnen. Ich weiß nicht, habt ihr manchmal so, wenn ihr Zweifel habt, habt ihr so ein schlechtes Gewissen, denkt, oh, jetzt bin ich ein schlechter Christ, ich habe so viel Zweifel. Jetzt hat Jesus mich nicht mehr gern, weil ich meine Zweifel habe. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich meine, seit Beginn der Zeit, Gott hat den Menschen geschaffen, wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Der Mensch hat sich abgewendet von ihm. Und dann ist die ganze Rettungsmission Gottes losgegangen. Gott hat nichts anderes im Sinn gehabt, als wieder Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben. Er hat am Anfang viel versucht, hat nicht geklappt. Dann hat er einen Mensch, Abraham, und ein Volk auserwählt und wollte das beispielhaft zeigen. Beim Volk Israel hat er immer wieder ihnen zweite, dritte, vierte, x-te Chancen geben müssen, weil sie immer wieder weggegangen sind. Und er ist ihnen nachgegangen, immer wieder, und hat versucht, Gemeinschaft mit ihnen zu haben und diese Menschen in die Gemeinschaft mit ihnen zu ziehen. Das ganze Wesen Gottes ist darauf ausgerichtet, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und nachdem das über 1000 Jahre lang nichts genützt hat, oder fast 1000 Jahre lang nichts genützt hat, plötzlich war Gott still. 500 Jahre lang. Und dann konnte man sich überlegen, sagen, ist Gott jetzt tot? Oder plant er irgendwas ganz Großes? Und wir wissen heute, er hat was ganz Großes geplant. Er ist hineingesprungen in seine Menschen, weil er sie so lieb hat. Er ist hineingesprungen dran, hat sich nicht gestört, dass er dreckig wird, dass er schweißig wird. In diese ganze Zeug ist er hereingesprungen, um nah zu sein bei seinen Menschen, um die Menschen zu sich zu ziehen. Am Schluss ist er am Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Das alles hat Jesus für uns gemacht, das liegt in seinem Wesen drin. Sein Wesen ist Liebe und sein Wesen ist, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. So, wenn jetzt der eine oder der andere mal einen Zweifel hat, glaubt ihr, das bricht alles auf? Das bricht alles auf? Diese ganze Geschichte ist dann nichts mehr wert? Nein, Jesus kann nicht anders, als uns nachzugehen, als auf uns zuzukommen, auch wenn wir noch so viel Zweifel haben, weil sein Wesen ist Liebe und er will nichts anderes als Gemeinschaft mit uns haben. Wegen ein paar Zweifeln wird er sich nicht von uns abkehren, auch wegen großer Zweifel nicht. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Also zuerst mal stellt er seine Macht klar. Und dann kommt der Missionsbefehl. Also zuerst mal zeigt sich Gott in seiner ganzen Autorität als auferstandener Gottes Sohn. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen, also nochmal, wie Jesus auf Zweifler eingeht. Zuerst näherte sich ihnen, dann stellte man seine Macht klar und dann kommt der dritte Punkt, er gibt einen Auftrag. Das ist der Missionsauftrag. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wie gesagt, Zweifel können gut sein, wenn sie tiefer in die Wahrheit führen. Zweifel können schlecht sein, wenn es einfach eine Ausrede für Abseitsstehen ist. Zweifel können einfach Ausdruck einer Unsicherheit, einer Glaubenskrise sein, wie das hier bei den Jüngern war. Im hebräischen Denken entscheidet sich aber nicht das, ob man Zweifel hat oder nicht, sondern das, was rauskommt. Die Hebräer waren immer sehr handelsorientiert, im Gegensatz zu den Griechen. Die Griechen haben gewaltige Denkkonstrukte aufgestellt und ihre Philosophen gehabt und alles. Und der Hebräer war mehr so, ja, erzähl mir groß von deinen Gedanken, ich schau mal an, wie dein Leben aussieht, wie deine Taten aussehen. Und das ist ähnlich mit den Zweifeln, was wichtig ist, was da rauskommt, was machen wir daraus. Thomas hat gezweifelt. Jesus ist ihm entgegengekommen und Thomas ist in die Wahrheit eingedrungen, tief in die Wahrheit eingedrungen. Thomas ist nachher als Missionar der Legende nach oder den Überlieferungen nach bis nach Indien. Das Grab von Thomas, sagt man, ist in Chennai, das ist die Hauptstadt von Tamil Nadu, das ist der südöstlichste Bundesstaat von Indien. So weit ist Thomas gegangen und ist dort als Märtyrer gestorben. Das ist das Handeln, das hat er aus seinem Zweifel gemacht. Die Jünger, die hier gezweifelt haben, bevor Jesus auf sie zugetreten sind, wenn das die Elf waren, dann ist aus ihren Aktionen nachher ist die gesamte Kirche entstanden, die weltweite Glaubensbewegung. Und von denen ist Johannes gerade der Einzige, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Und auch er wurde stark gefoltert. Das ist aus dem Glauben geworden, das ist aus dem Zweifel geworden. Zweifel sind normal, gerade in der Entwöhnungszeit sind Zweifel normal. Frage ist, was machen wir daraus? Jesus nahe kommen lassen, seinen Machtanspruch akzeptieren, anhören. Manchmal können wir es nicht mal akzeptieren. Manchmal können wir einfach seinen Machtanspruch nur mal lesen, anhören. Seinen Auftrag annehmen. Ja, wie kann ich einen Auftrag annehmen, wenn ich Zweifel habe? Natürlich kann ich das. Ja, man hat so früher, früher die Dienstboten, was überall war, das gang und gäbe. Wenn der Dienstherr gesagt hat, mach dieses, dann hat, ob man Zweifel hatte oder nicht, man hat es gemacht. Im Militär auch, das ist manchmal ziemlich schief rausgekommen in der Vergangenheit, sehr, sehr schräg rausgekommen, gar nicht gut, dass man einfach diesen Kadavergehorsam hatte. Aber da hat nie jemand nach Zweifeln gefragt. Heute meinen wir immer, ja, wir müssen da so alles, was Gott sagt, müssen wir in Zweifel stellen. Aber wisst ihr, auch heute im Geschäft, also wenn mein Top-Management irgendwelche Entscheidungen trifft und dann sage ich so, ja, ich habe da so meine Zweifel, dann mache ich trotzdem, was die sagen. Ja? Es ist nicht so, muss ich leider zugeben, das Top-Management geht nicht vor jeder ihrer Entscheidungen zum Christian Helbig und fragt, du, ist das in Ordnung für dich und hast du da Zweifel? Kommt noch dazu, dass bei vielen Entscheidungen, die sie fällen, sage ich, ich habe so meine Zweifel, aber dass, ob sie sich links oder rechts entschieden hätten, ich hätte sowieso meine Zweifel, weil die Sache ist nie eindeutig. Wir haben überall im Leben unsere Zweifel. Wir stehen häufig an Scheidewegen und wir müssen uns entscheiden. Und jeder Weg ist mit Zweifeln besetzt. Und wir können einfach stehen bleiben und sagen, ich rühre mich nicht, bevor ich es nicht hundertprozentig weiß, aber dann so läuft das Leben nicht, ja? Dann bleiben wir stehen. Vielleicht ein extremes Beispiel, das hat mir mal, ich habe einen Vortrag gehört von einem damaligen Staffelführer von der Patrouille Suisse und der hat erzählt, dass er, wenn er so die Staffel führt und einmal ist er dann in ein Tal eingebogen, in die Bergen, hinter sich die ganze Staffel und er hat gewusst, wo er durchfliegen will und in der Mitte vom Tal ist eine große Wolke gewesen und durch die Wolke fliegt man nicht durch, wenn man in der Formation ist, muss man auf Sichtkontakt fliegen, sehr, sehr eng zusammen. Und dann musste sich entscheiden, fliegt er links oder rechts an der Wolke vorbei. Ja, und dann hat er gesagt, rechts vorbei und zack, sind sie rechts vorbei. Und wenn es hinten einer fliegt und sagt, ich habe da so meine Zweifel, links wäre vielleicht besser. Ich meine, die fliegen mit 300 Stundenkilometern oder sowas. Da kann man nicht plötzlich die Handbremse ziehen, aussteigen und diskutieren, fliegen wir jetzt rechts oder links, wer hat noch Zweifel. Ja, also man kann sehr gut folgen, nachfolgen, Aufträge ausführen, auch wenn man noch Zweifel hat. Das ist überall so im Leben. Und wir haben jemanden, der auch Zweifel gehabt hat und der durchgegangen ist und dem wir nachfolgen können. Im Hebräerbrief heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Gut, für Jesus ist nie berichtet, dass er, also das Wort Zweifel taucht bei ihm nie auf. Aber denken wir mal, wie es im Garten Gethsemane gelaufen ist. Da kommt einem schon so vor, als hätte Jesus seine Zweifel gehabt, sagt, Herr, ist das jetzt wirklich nötig? Ist das wirklich nötig, dass ich ans Kreuz gehe? Und er hat gerungen damit, hat seine Zweifel gehabt, aber er ist durchgedrungen durch den Zweifel und hat gesagt, und nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich Gott anvertraut. Am Kreuz, als er unsere Schuld getragen hat, hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für unsere Gottesferne und für unsere Verzweiflung am Kreuz gestorben und hat das am Kreuz getragen für uns. Darum wendet sich der Auferstandene auch nicht ab von Zweiflern, weil er hat auch diese Zweifel selber getragen, er kennt das, er hat es selber erlebt, er hat es durchlitten, aber durchlitten, er ist durchgegangen, durchgedrungen und hat gesiegt. Und darum kann er uns darin auch vorangehen. Darum kann und will er uns helfen, auch gerade, wenn wir unsere Zweifel haben. Die Jünger sind dann nach der Himmelfahrt ermutigt worden. Das heißt, sie sind von großer Freude erfüllt worden, weil sie jetzt eine größere Idee gehabt haben von Gottes Plan. Sie haben gesehen, dass dieser Jesus, der vorher so ein bisschen undefiniert mal erschienen ist und mal nicht, dass er wirklich aufgenommen worden ist in Gottes Herrlichkeit, dass er jetzt bei Gott ist. Und am Pfingsten haben sie die Ausschüttung vom Heiligen Geist erlebt und sind ganz stark aufgetreten. Kirche ist gewachsen wie verrückt. Und der Heilige Geist hat da wirklich jeden Zweifel ausgetrieben. Und das ist ganz toll, wenn wir solche Zeiten erleben, wo es vorwärts geht, wo wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und wir haben keine Zweifel, das ist ganz toll. Aber es gibt auch Zeiten in meinem Leben, in unserem Leben, wo ich den Heiligen Geist nicht so spüre. Es gibt Zeiten, wo ich das Bild von dem erhöhten Jesus nicht unbedingt vor Augen habe. Es gibt Zeiten, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie so eine Entwöhnungszeit. Gott hält sich fern von mir, zeigt sich nicht so häufig. Und dann kommt Zweifel auf. Das ist normal, das ist vollkommen in Ordnung. Zweifel sind dazu da, um dich tiefer in die Wahrheit zu führen, um zu merken, dass du Jesu Liebe auch in diesen Zeiten erfahren kannst. Wichtig ist einfach, dass du Jesus immer die Möglichkeit gibst, sich dir zu nähern, zu dir hinzuzutreten. Und wichtig ist auch, dass du dich nie von deiner Berufung, von deinem Auftrag abhalten lässt. Also nochmal zusammengefasst, wie geht Jesus auf Zweifler ein? Jesus nähert sich. Jesus tritt heran. Jesus stellt seine Macht klar. Und Jesus gibt einen Auftrag, hier den Missionsauftrag. Und am Schluss, Jesus gibt uns eine Verheißung. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Bis zum Ende der Welt. Amen.